Herzlich willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 7. Aktuelles Steuerrecht 2021. Mein Name ist Georg Wohleben und heute beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Was ist ein, Achtung, Zungenbrecher, Investitionsabzugsbetrag und was hat sich hier 2021 für Unternehmen geändert? Was muss ich als Unternehmen 2021 bei der steuerfreien oder steuerbegünstigten Auszahlung von einzelnen Lohnbestandteilen berücksichtigen? Und last but not least, Corona-Hilfen. Wie und wann sind sie zu versteuern? Und ganz zum Schluss, wie immer, einen der unterhaltsamen Fälle, die das Leben schreibt. Nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und den Steuern. Benjamin Franklin. Zu diesen ganz wichtigen Themen begrüße ich herzlich den Steuerberater und Diplomkaufmann Christian Thielmann. Hallo Christian.
Hallo Georg.
Christian, freut mich, dass wir das hier zusammen machen. Wir fangen direkt mal an mit dem ersten Thema. Mich interessiert, was ist ein Investitionsabzugsbetrag und was hat sich hier geändert im Jahr 2021?
Ja, Georg, ein Investitionsabzugsbetrag wurde eingeführt zur Förderung kleinerer und mittlerer Betriebe, die sich bewegliche, sprich transportable in der Regel, Wirtschaftsgüter anschaffen. Der Investitionsabzugsbetrag kann maximal 3 Jahre vor der Investition angesetzt werden und mindert damit meinen Gewinn des Unternehmens.
Kann ich aber nicht in voller Höhe geltend machen, sondern mit wie viel Prozent?
Das ist die Änderung, Georg, ab dem Jahr 2020. Früher konnte ich 40% ansetzen. Ab dem Jahr 2020 kann ich 50% meiner voraussichtlichen Investitionskosten gewinnmindernd ansetzen.
Auch schon bevor der Gegenstand angeschafft wurde, ne?
Genau, auch bevor der Gegenstand schon angeschafft wurde.
Okay, und bei der Anschaffung selber kann ich dann auch nochmal Besonderkosten nochmal geltend machen oder besondere Kosten geltend machen?
Ja, das kannst du. Auf den Restwert des Wirtschaftsgutes, welches du kaufst, hast du noch eine Sonderabschreibung, die 20% beträgt.
Und zwar 20% der verbleibenden 50%, richtig? Dann sind wir bei 10%.
Genauso ist es, Georg.
Okay. Gilt das unbegrenzt oder gilt das nur für bestimmte Unternehmen?
Da nur bestimmte Unternehmen gefördert werden sollen, gibt es hier bestimmte Grenzen. Auch diese haben sich geändert im Jahr 2020.
Okay.
Jetzt haben wir eine einheitliche Gewinngrenze, egal ob ein Unternehmen eine Bilanz erstellt oder eine Einnahmeüberschussrechnung. Und diese Gewinngrenze beträgt 200.000 Euro für jeden einzelnen Betrieb.
Und zwar 200.000 Euro für das Jahr, wo ich dann diesen Investitionsabzugsbetrag, wunderbarer Zungenbrecher, geltend machen will, richtig?
Genau, richtig. Oder in dem Jahr, wo ich die Sonderabschreibung geltend machen möchte.
Okay. Der nächste Punkt ist, du hast mir im Vorgespräch etwas vom Kaskadeneffekt erzählt. Sag mir bitte nochmal, was es damit auf sich hat.
Der Kaskadeneffekt ist zu beachten auch im Rahmen des Investitionsabzugsbetrages. Mhm. Wenn ich ein Unternehmen habe, was mit der oder nahe an der 200.000 Euro Grenze liegt, muss ich aufpassen, da gegebenenfalls bei Betriebsprüfungen mehr Ergebnisse erzielt werden können. Beispielsweise können Kosten nicht anerkannt werden oder Abschreibungslaufzeiten werden verlängert.
Okay, und das heißt dann in dem Fall kann eine Betriebsprüfung ergeben, dass ich weniger Sachen abschreiben kann und ich rutsche dann für dieses geprüfte Jahr über die magische Grenze von 200.000 Euro, richtig?
Genau so ist es.
Und dann ist Folge?
Die Folge ist diese, dass ich nicht nur das Mehrergebnis meiner Betriebsprüfung versteuern darf, sondern da auch die formalen Voraussetzungen zur Geltendmachung dieses Investitionsabzugsbetrages nicht gelten, auch dieser rückwirkend gestrichen wird. Mit der Folge, dass ich auf der einen Seite eine höhere Steuerlast habe und auf der anderen Seite natürlich auch noch eine Verzinsung, die 6% pro Jahr beträgt.
Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich, was macht es für einen Unterschied, ob ich das eben für 3 Jahre vorher berücksichtigen kann oder eben nicht berücksichtigt bekomme oder eben erst 3 Jahre später berücksichtigt bekomme. Der Betrag, den ich als Investition in Abzug bringen kann, ist der gleiche. Aber du sagst dann richtig, wenn bei einer Betriebsprüfung dieser Investitionsabzugsbetrag für
das drittletzte Jahr nicht Berücksichtigung findet, habe ich eine erhöhte Steuerlast für dieses geprüfte Jahr und auf diese Steuernachzahlung muss ich 6% Zinsen zahlen. Kann man natürlich sagen, naja, wenn wir hier über Wirtschaftsgüter reden von 3.000, 4.000 Euro, machen 6% jetzt nicht so wahnsinnig viel aus auf die 50%. Aber aus deiner Praxis gibt es mit Sicherheit Fälle, wo die 6% auf größere Beträge angefallen sind. Ne?
Genauso ist es. Wenn man sich überlegt, man kauft beispielsweise einen LKW für 100.000 Euro, da könnte ich 50.000 Euro Investitionsabzugsbetrag geltend machen, dann geht das relativ schnell ins Geld.
Ja, stimmt. Kann ich nachvollziehen. Wunderbar. Danke für den Tipp. Christian, wenn wir über Betriebsprüfungen in dem Zusammenhang sprechen, dann gab es, das hattest du mir vorhin gesagt, früher die Möglichkeit, wenn eine Betriebsprüfung rückwirkend für eines der geprüften Jahre eine erhöhte Steuerlast ergeben hat, dann konnte ich noch aktuell praktisch im Rahmen der Betriebsprüfung hingehen und rückwirkend einen Investitionsabzugsbetrag bilden für eine rückwirkend für die Zukunft geplante Anschaffung, richtig?
Ja, genau, richtig. Wenn wir bei unserem Beispiel von eben bleiben und sind bei dem LKW, der 100.000 Euro kostet, ja, und ich hätte eine Betriebsprüfungsmehrergebnis im Jahr beispielsweise 2018, ja, von 20.000 Euro, war bis dato die Möglichkeit für diesen LKW, den ich mir in 2021 anschaffe, noch einen Investitionsabzugsbetrag zu bilden im Jahr 2018 von damals 40%.
Weil das ja noch im Rahmen der Dreijahresgrenze praktisch dann liegt. Ne?
Genau so ist es, richtig.
Ja. Und wie sieht das aktuell damit aus?
Und aktuell wurde uns leider diese Möglichkeit genommen. Da der Bescheid 2018 schon bestandskräftig ist, sprich er ist schon ergangen und der Monat Einspruchsfrist ist bereits verstrichen, ist nach neuer Rechtslage die rückwirkende Bildung eines Investitionsabzugsbetrages nicht mehr möglich.
Alles klar, super, vielen Dank. Hätten wir das Thema zu diesem Zungenbrecher Investitionsabzugsbetrag soweit abschließend und gut abgehandelt. Wir kommen mal zu unserem zweiten Thema. Und zwar zur Pauschalierung von Lohnsteuer bei Lohnbestandteilen. Was steckt dahinter? Aktuell besteht da die Möglichkeit für Unternehmen, Arbeitnehmern bestimmte Lohnbestandteile komplett steuerfrei oder mindestens mal steuerbegünstigt und vollständig sozialversicherungsfrei zukommen zu lassen. Was hat sich hier geändert und vielleicht vorab, welche Beispiele hast du dafür, Christian?
Zu den pauschalierenden Lohnbestandteilen, Georg, gehören zum Beispiel Übereignung von EDV-Geräten oder Fahrkostenzuschüsse. Wenn man sich überlegt, die Fahrkostenzuschüsse können seitens des Arbeitgebers dann mit 15% pauschaler Lohnsteuer und pauschaler Kirchensteuer belegt werden und sind dann nachher beim Arbeitnehmer nicht mehr Lohn zu versteuern.
Gibt es auch komplett steuerfreie Lohnbestandteile, die möglich sind?
Ja, natürlich, die gibt's auch. Hier kann man beispielsweise nennen das Jobticket, die Überlassung eines Fahrrades oder alternativ die Überlassung, sprich die reine Nutzung von Handy, Tablet oder PC.
Ja, prima, sehr schön. Das heißt, wir haben, um es nochmal zu wiederholen, in den Bereichen entweder eine komplette Steuerfreiheit oder mindestens mal eine Steuerbegünstigung und in jedem Fall immer eine Sozialversicherungsfreiheit. Was hat sich hier geändert jetzt 2021 oder vielleicht schon ab 2020?
Ab 2020 hat sich hier geändert, dass die Finanzverwaltung sagt, dass diese begünstigten Bezüge dem Arbeitnehmer nur gewährt werden dürfen, wenn sie zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden.
Okay, das heißt, bisher war es ja auch oft üblich, dass man gesagt hat, Beispiel Arbeitnehmer kriegt 2000 Euro brutto im Monat und jetzt versuchen wir mal das Ganze steuergünstiger zu gestalten. Das heißt, wir gehen dazu über, dass wir sagen, ab dem 1.1. gibt es nur noch 1800 Euro brutto und dafür gibt es dann zusätzlich steuerbegünstigt oder steuerfrei entsprechende Lohnbestandteile 1 bis 100 mal übertrieben. Das ist jetzt nicht mehr möglich, ja?
Genau, das ist jetzt nicht mehr möglich. In deinem Beispiel kann ich nur noch im Rahmen einer Gehaltserhöhung einen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohnbezug gewähren.
Das heißt, das müssen wir uns merken, dann im Ergebnis als Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man Zusatzleistungen gewähren will, muss man sich das richtigerweise am besten schon zu Beginn des Arbeitsverhältnisses überlegen, weil die Umwandlung im Nachhinein eben nicht mehr möglich ist. Oder wenn man sich zukünftig überlegt, muss es wirklich eine Aufstockung sein. Es muss on top des bisherigen Gehalts gezahlt werden. Ne?
Genau, richtig, Georg.
Vielleicht noch ein Tipp aus arbeitsrechtlicher Seite. Das ist ja so ein bisschen meine Baustelle, Christian. Das Ganze muss sauber vertraglich geregelt werden. Das heißt, wenn ich als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Zusatzleistungen gewähre, wie eben die in Bezug genommenen Tankgutscheine, Fahrtkosten, was auch immer, dann ist das ein Lohnbestandteil. Und wenn ich das gewähre und wenn ich das dreimal hintereinander einfach so in Anführungsstrichen gewähre, wird das nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum festen Vertragsbestandteil. Wenn ich das nicht will als Unternehmen, dann muss ich das sauber regeln, dass eine bestimmte Leistung nur für einen bestimmten Zeitraum vielleicht erstmal befristet erbracht wird. Ein weiterer Tipp in dem Zusammenhang. Es reicht auch nicht aus, dass ich in der Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag schreibe, es wird ein Jobticket im Gegenwert von x Euro geleistet. Ich behalte mir als Unternehmen jederzeit vor, dieses Jobticket nicht mehr zu gewähren. Warum funktioniert das nicht mehr? Das Bundesarbeitsgericht betrachtet entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit Arbeitnehmern als allgemeine Geschäftsbedingungen und die sagen, es ist im Ergebnis nicht zulässig, dass ich erst in einem Schritt eine Leistung zusage und im nächsten Schritt mir direkt wieder vorbehalte, das Ganze zukünftig gar nicht mehr zu gewähren. Also bitte aufpassen. Erstens sauber vertraglich ausformulieren. Zweitens, wenn ich es nicht unbegrenzt leisten will als Unternehmen, dann muss ich in dieser Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag oder direkt im Arbeitsvertrag selber diese Leistung eben befristen. Das ist möglich, siehe einer der vorhergehenden Podcasts. Ja, Christian, kommen wir mal zum nächsten Thema, noch brandaktueller als die anderen Themen, Corona-Hilfen. Christian, sind Corona-Hilfen zu versteuern und wie und wann sind sie zu versteuern?
Ja, Georg, alle Corona-Hilfen, die bis jetzt ausgezahlt worden sind, die auch so benannt wurde, sind wie zum Beispiel die Corona-Soforthilfe, die Überbrückungshilfen oder auch die November- und die Dezemberhilfen, sind zu versteuern. Sprich, sie erhöhen meinen Gewinn.
Okay. Frage wird ja dann sein, für welches Jahr erhöhen sie meinen Gewinn? Weil wir wissen das auch, gerade aktuell ist das ja immer wieder in der Diskussion, Corona-Hilfen werden nicht immer zeitnah ausgezahlt. Die November-Hilfen zum Beispiel sind noch zum großen Teil nicht ausgezahlt worden, werden noch erwartet. Das heißt, November-Hilfen, muss ich die dann für 2020 versteuern oder muss ich sie für 2021 versteuern?
Ja, Georg, hier kommt es darauf an, ob ich eine Bilanz erstelle oder alternativ Einnahmeüberschussrechner bin.
Okay, Beispiele für bilanzerstellende Unternehmen sind GmbHs, GmbH und Co.KGs, richtig?
Ja, genau, richtig.
Und Einnahmenüberschussrechnung macht klassischerweise der Einzelunternehmer?
Der Freiberufler oder der Arzt beispielsweise.
Okay, gut. Wie sieht es dann aus von den Unterschieden her in Bezug auf Versteuerung von Corona-Hilfen?
Am einfachsten ist es zu handhaben bei demjenigen, der eine Einnahmeüberschussrechnung macht. Hier haben wir das klassische Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Corona-Hilfe erhalten habe, in dem Wirtschaftsjahr, ist es auch zu versteuern.
Gut, das ist nachvollziehbar. Jetzt haben wir die bilanzierenden Unternehmen. Wie sieht es bei denen aus?
Bei den bilanzierenden Unternehmen gilt das sogenannte Realisationsprinzip. Das heißt, es wird geschaut, wann mein Erfolg realisiert worden ist, das heißt meine Leistung erbracht wurde oder wann die Leistung mir gegenüber erbracht worden ist. Und ich muss damit sicher gehen, dass ich sie auch bekommen kann.
Okay, das übersetzen wir jetzt nochmal in die Praxis. Das Realisationsprinzip heißt, in dem Moment, wo ich als Unternehmen eine Leistung erbringe, unabhängig davon, ob ich sie schon bezahlt bekomme, in dem Moment, wo ich sie erbringe, entsteht für mich ein steuerpflichtiger Gewinn, richtig?
Genau, eine Forderung.
Eine Forderung. Und auf der anderen Seite, wenn ich Leistungen empfange, dann entsteht die Steuerpflicht nicht in dem Moment, wo die Leistung wirklich auf meinem Konto eingeht, sage ich jetzt mal vereinfachend, sondern in dem Moment, wo mein Anspruch auf die Leistung entsteht.
Genau so ist es.
Okay, das übersetzen wir jetzt mal auf die Corona-Hilfen. Jetzt haben wir den Fall der November-Hilfen. Die November-Hilfen, da würde ich ja mal sagen, da entsteht der Anspruch doch möglicherweise für November. Und das würde für mich dann bedeuten, Realisationsprinzip, wann entsteht der Anspruch, nicht wann kommt die Leistung wirklich. Für November 2020 ist die Leistung zu versteuern. Richtig?
Ja, hier fängt jetzt die Diskussion an. Denn die zum Beispiel Novemberhilfe ist eine Billigkeitsmaßnahme und hierdrauf habe ich keinen Rechtsanspruch.
Okay, war mir so ehrlich gesagt nicht bekannt. Das heißt, in der entsprechenden Verordnung oder im entsprechenden Gesetz
steht nicht drin, es besteht unter bestimmten Voraussetzungen der Anspruch auf die Corona-Hilfe, sondern die Behörde kann dann immer noch nach Ermessen entscheiden, ob ich die Corona-Hilfe bekomme, ja?
Genau so ist es. Das steht auch so in dem Bescheid, den du dann erhältst, wenn du die Corona-Hilfe beantragst.
Okay, jetzt also kein Anspruch direkt, sondern eine Billigkeitsmaßnahme. Das wiederum würde bedeuten, korrigiere mich, der Anspruch auf die Novemberhilfe entsteht gar nicht im November 2020, sondern in dem Moment, wo die zuständige Behörde entscheidet, ja, du als Unternehmen bekommst diese Hilfe, richtig?
Ja, richtig. Das würde dann dazu führen, dass die November- und Dezemberhilfe beim Zahlungszeitpunkt oder bei Bescheiderteilung zu versteuern ist in dem entsprechenden Wirtschaftsjahr. Jetzt gibt es aber hier ein kleines Aber. Und dieses Aber kommt vom Bundeswirtschaftsministerium. Hier wird sich auf den Standpunkt gestellt, dass der Unternehmer bereits fest mit der Entstehung der Forderung bei Antragstellung bzw. für den entsprechenden Monat November oder Dezember rechnen kann und daher diese Forderung in der Bilanz 2020 zu aktivieren ist, mit dem Ergebnis, dass in 2020 der Gewinn sich um die November- bzw. Dezemberhilfe erhöht.
Also das heißt, das Bundeswirtschaftsministerium sagt zwar grundsätzlich, ja, das ist eine Billigkeitsentscheidung, ich habe noch keinen festen Anspruch, was dazu führen würde, eben, dass die Versteuerung erst für das Jahr, in dem der Bescheid erteilt wird, zu erfolgen hätte. Aber tatsächlich sagen die, diese Billigkeitsentscheidung, die ist so hochwahrscheinlich nach der gängigen Praxis, dass das einem Anspruch gleichkommt. Das wiederum heißt, Anspruch für November oder für Dezember 2020 ist gleich für diesen Zeitraum zu versteuern. Gut, jetzt ist das eine Meinung des Bundeswirtschaftsministeriums. Was folgt für dich daraus für die Praxis?
Für die Praxis folgt daraus, dass durch die Aktivierung im Jahr 2020 sich der Gewinn für das Jahr 2020 um die November- und Dezemberhilfen erhöht und hier entsprechend auch in den Jahren zu versteuern ist.
Gut, aber das heißt, du gehst davon aus, dass diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, bloße Meinung des Bundeswirtschaftsministeriums nachher für die Praxis schon verbindlich sein wird.
Ja, da gibt es sehr große Anhaltspunkte für und ich würde damit zum momentanen Zeitpunkt feste rechnen.
Gut, das heißt, jedes Unternehmen sollte sich sicherheitshalber darauf einrichten, dass die entsprechenden Hilfen schon für 2020 steuerlich zu berücksichtigen sind, damit man nicht nachher bei Betriebsprüfungen dann unangenehme Nachforderungen und weitere unangenehme Erlebnisse hat, richtig?
Genau so ist es. Vor allem, es wird schon vorher sein, ich habe jetzt die aktuellen Formulare der Steuererklärung für das Jahr 2020 gesehen und hier werden entsprechende Hilfen auch seitens der Finanzverwaltung abgefragt und es ist damit zu rechnen, dass auch geprüft wird, ob die in den entsprechenden Jahren ordnungsgemäß versteuert werden.
Gut, das heißt, wenn es im Formular schon drin ist, dann muss ich ja sowieso schon die entsprechenden Angaben dazu machen, ne?
Genau.
Ja, lieber Christian, wir sind am Ende unseres Zwiegesprächs angekommen. Dir ganz herzlichen Dank für deine äußerst kompetenten Beiträge und Tipps zum Steuerrecht 2021. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir.
Ja, Georg, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Ja, und vielleicht hören wir uns ja in diesem Jahr nochmals wieder.
Und was haben wir heute alles gelernt?
Nun, wir haben heute gelernt, was ein Investitionsabzugsbetrag ist. Wir haben weitergelernt, dass es für Unternehmen nicht mehr zulässig ist, Teile des Bruttolohns durch Umwandlung in steuerfreie oder steuerbegünstigte Zusatzleistungen umzuwandeln, sondern dass solche steuerfreien oder steuerbegünstigten Lohnbestandteile nur noch als echte Zusatzleistungen auf den Bruttolohn aufgesetzt werden dürfen. Und wir haben schließlich gelernt, dass Corona-Hilfen für Unternehmen, die eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen, in dem Monat zu versteuern sind, in dem sie tatsächlich fließen, während sie für Unternehmen, die bilanzieren, in dem Monat zu versteuern sind, für den sie gezahlt werden, wann immer das auch der Fall ist.
Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts.
Unser heutiger Fall spielt in der Gegend von Paderborn und handelt vom Rennpferd des kleinen Mannes, der Brieftaube. Das höchste Glück für unseren zweiten Protagonisten, Peter, ist die Brieftaubenzucht. Sein bestes Pferd im Stall ist Elsa. An einem sonnigen Samstag lässt er Elsa fern der Heimat aus seinem Transporter fliegen, kehrt zurück zum heimischen Taubenschlag und wartet dort auf die Rückkehr von Elsa. Während die Tauben der Kollegen zurückkehren, wartet Peter vergeblich. Elsa kehrt nicht mehr in den heimischen Taubenschlag zurück. Was allerdings eintrifft, ist wenig später Post. In diesem Schreiben fordert der Halter eines Flugzeugs erheblichen Schadensersatz von Peter. Was ist passiert? Nun, der Halter hatte sich mit seinem Flugzeug einer Cessna im Landeanflug befunden, als er noch aus dem Augenwinkel heraus eine Taube sah. Aus der anderen Perspektive sah die Taube als letztes den Eingang eines Triebwerks. Nun, der Kampf Turbine gegen Taube war ein ungleicher Kampf, den die Taube verlor. Aber nicht nur für die Taube schlug das letzte Stündchen, sondern auch für die Turbine des Flugzeugs. Bei einer Begutachtung des Flugzeugs konnte immerhin noch in der Turbine ein Rest der Taube mit dem entsprechenden Taubenring gefunden werden, der zur Identifizierung der Taube und deren Halters führte. Der Eigentümer der Cessna verlangte Reparaturkosten in Höhe von 10.500 Euro vom Taubenhalter. Nun, wie hat in letzter Instanz das Oberlandesgericht Hamm über den Fall entschieden? Es hat dem Halter der Cessna 50% des geforderten Schadensersatzes zuerkannt. Dies mit folgender Begründung. In Bezug auf die Taube galt die sogenannte Tierhalterhaftung nach § 833 BGB. Für eine entsprechende Haftung kommt es nur darauf an, dass jemand durch ein Tier zu Schaden kommt. Auf ein Verschulden kommt es insoweit nicht an. Es muss sich lediglich die sogenannte spezifische Tiergefahr verwirklicht haben, was im konkreten Fall bei einer Taube im Triebwerk eines Flugzeugs wohl der Fall war. Den vollen Schaden musste allerdings der Taubenhalter bzw. seine Haftpflichtversicherung nicht tragen, da sich der Flugzeugeigentümer im Gegenzug die sogenannte Betriebsgefahr seines Flugzeugs anrechnen lassen musste. Ähnlich wie zum Beispiel bei einem PKW ist es so, dass allein die Tatsache, dass man einer so gefährlichen Tätigkeit wie dem Führen eines PKW oder hier im konkreten Fall dem Führen eines Flugzeugs nachgeht, im Schadensfall eine Mithaftung auslöst. Die wechselseitigen Haftungen hat das Oberlandesgericht Hamm im Ergebnis als gleichwertig angesehen, sodass es zur hälftigen Schadensquotelung gekommen ist. Den Einwand der Versicherung des Taubenhalters, dass die Taube im Vergleich zum Flugzeug doch deutlich kleiner und weniger gefährlich sei, ließ das Gericht nicht gelten.
Gerade durch die geringe Größe könne eine Taube in eine Turbine gelangen und diese beschädigen.
Außerdem bestehe die konkrete Gefahr des Absturzes eines Flugzeugs, wenn ein Vogel in das Triebwerk gerät. Was lernen wir daraus? Nun, als Halter einer Brieftaube sollte man in jedem Fall eine Haftpflichtversicherung für das Tier abschließen und wir lernen weiter daraus. Reinhard May hat nicht vollkommen recht, wenn er singt, dass die Freiheit über den Wolken wohl grenzenlos sein muss. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Mir hat es wie immer viel Freude bereitet, ich hoffe Ihnen auch. In der nächsten Folge geht es um Corona und Arbeitsrecht. Zu Gast ist dieses Mal Frau Dr. Donner de Seber. Bis dahin, machen Sie es gut und immer den Kopf hochhalten.
Das war Harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.